Heute ist Freitag, der 17. August 2012. Vortragsreihe in Bad Dürkheim. Zweiter Vortrag mit dem Thema: Gibt es ewiges Leben?
Und wir brauchen alle eine Erfrischung. Das ist genau, mit uns Menschen ist es so, wir sind alle durstig. Wir merken es, wenn es heiß ist, wenn es trocken wird, an unserem Körper, überall da ist ein frisches Wasser, was Wunderbares, gell? Oder eine Klimaanlage wäre auch schön. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich heiße Wolfgang Keller, ich komme aus Karlsruhe, bin dort in der Gemeinde in Karlsruhe schon einige Jahre und wir kennen unsere Freunde hier in Bad Dürkheim schon länger und wir sind hierher gekommen, um hier in dieser Stadt die gute Nachricht zu bringen. Und ich selber habe eine Familie, ich habe eine Frau, drei Kinder, die schon erwachsen sind, stehe mitten im Leben, von Beruf bin ich Lehrer an einer Werkrealschule und mache das alles nebenbei, beziehungsweise für mich ist es mein Hauptberuf, dass ich gerne sehe, wie Menschen mit Gott Bekanntschaft machen. Das ist mein liebstes Hobby, nicht nur Hobby, das ist meine schönste Tätigkeit. Und deshalb sind wir hier gewesen, beziehungsweise bis morgen noch, die ganze Woche, um Menschen mit Gott bekannt zu machen. Es sind einige hier, waren gestern eine ganze Reihe junge Leute auch noch von Stuttgart mit dazugekommen, aus anderen Gemeinden in Baden-Württemberg, die die Zeit geopfert haben, um die gute Nachricht weiterzugeben. Ja, diese Frage, gibt es ewiges Leben, die ist sehr umstritten. Es gibt Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie das aussieht. Andere Menschen, wenn man sie fragt, möchtest du gerne das ewige Leben haben, sagen sie, ja bitte jetzt noch nicht. Ich brauche es hoffentlich jetzt noch nicht. Ich will noch eine Weile leben. Wenn ich dann sterbe, dann brauche ich es vielleicht. So, also, wenn man sie mit dem ewigen Leben konfrontiert, denken sie, das hat was mit dem Friedhof zu tun und dem, was danach kommt. Mit dem Jenseits. Aber wenn man mal in der Bibel liest, dann wird man feststellen, dass diese Vorstellungen ganz weit von dem abweichen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ich möchte einfach mal so eine kleine Reise durch die Bibel machen zum Thema ewiges Leben. Und ich hoffe, dass es nicht langweilig wird und dass vielleicht auch der ein oder andere wirklich was für sich dabei mitnimmt. Die ganze Bibel, obwohl sie viel Geschichte beinhaltet, viele Stories, wo was passiert und so weiter, die Bibel ist ein Buch des Lebens. Die ist nicht entstanden, weil jemand einfach mal eine Vision bekommen hat und dann gemeint hat, er muss der Welt hier ein Beispiel setzen und ein Monument errichten, ein Buch hinterlassen, sondern die Bibel ist geschrieben worden, weil Menschen einfach mit dem lebendigen Gott Kontakt bekommen haben, ihn kennengelernt haben auf irgendeine Art, jeder auf eine andere Art. Und das wurde niedergeschrieben, berichtet und es ergibt über einen Zeitraum von über 1600 Jahren ergibt es ein Gesamtwerk, das kein Mensch so hätte verfassen können. Und immer zieht sich der rote Faden durch, es hat immer was mit der Erfahrung von Gott zu tun. Nicht Leute, die irgendwo meinten, sie müssten irgendwelche frommen Dinge auf die Beine stellen, sondern Menschen, die einfach unmittelbar in ihrem Leben mit Gott konfrontiert wurden, denen Gott ins Leben getreten ist. Und das hat ihr Leben verändert, das hat eine Auswirkung gehabt. Und einmal wird Jesus von den Schriftgelehrten und Pharisäern geprüft. Sie hatten eine Frage über die Auferstehung, kann doch gar nicht sein. Ja, das waren die Sadduzäer, wie ist das mit der Auferstehung? Und es gibt doch gar kein ewiges Leben, es gibt es gar nicht. Und Jesus sagt, weil sie glaubten ja an diesen Elohim, an den Yahweh, an diesen Gott. Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern er ist ein Gott der Lebendigen. Ja, es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und sie, diese Sadduzäer dachten, ja, das ist der Gott von diesen alten Vorvätern, das ist ja Geschichte. Aber Jesus sagt, er ist der Gott der Lebendigen. Und Jesus sagt auch bei seinen Aussagen, er sagt sehr viel über das ewige Leben, aber es sind jetzt gerade ein paar Zitate, die ich rausgreife. Es kommt eine Stunde und die ist schon jetzt da. Es kommt eine Stunde und die ist schon jetzt da. Dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, die werden leben. Das sind zentrale Aussagen von Jesus. Ich gehe jetzt mal auf unseren Ursprung als Menschen hin, weil das ewige Leben hat etwas mit unserem Menschsein zu tun. Gott hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen. Wir haben das gestern Abend schon gehört. Gestern war ja das Thema der Plan Gottes oder was ist der Sinn unseres Lebens, was ist der Sinn des menschlichen Lebens. Und wir hatten diesen Vers auch, diese Bibelstelle. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserer Gleichheit. Er sagt noch, dass sie herrschen auf der Erde. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Das ist eine wunderbare Aussage. Wenn man die Genesis liest, also das erste Buch Mose, dann stellt man fest, dass Gott vieles geschaffen hat. Und er sagt, es war gut. Und am sechsten Tag, das ist ein ganz besonderer Tag, schafft Gott den Menschen als Abschluss. Die ganze Schöpfung war da, Gott schafft am Ende den Menschen. Nachdem er den Menschen geschaffen hat, sagt er, siehe, es war sehr gut. Der Mensch ist in Gottes Bild geschaffen. Man kann Gott nicht sehen, Gott ist unsichtbar. Aber wenn du Menschen siehst, dann kann man ihn sich besser vorstellen. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und wir sind Geschöpfe, die viel zu schade sind, als dass wir ohne Gott ein Leben führen und am Ende dann feststellen müssen, es war daneben. Es war nicht das, wofür ich geschaffen bin. Es wäre zu schade. Der Mensch ist geschaffen worden im Bilde Gottes. Und Gott hat ihn so angelegt, dass er nicht nur äußerlich das Bild Gottes tragen soll, sondern er soll auch innerlich mit Gottes Wesen gefüllt werden. Gott formte den Menschen aus Erde vom Acker, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, er machte ihn lebendig durch seinen Odem, durch Gottes Geist. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So sitzen wir alle hier. So leben wir, deswegen sind wir auch lebendig. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, das ist jetzt ein paar Verse weiter, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Also Gott möchte nicht, dass wir Menschen ein trockenes, frommes, entbehrungsreiches Leben führen. Das ist oft der Irrtum von Menschen, die sich besonders Gott widmen möchten, meinen, sie müssen hier sehr viel entbehren und müssen auf das und alles verzichten und müssen eben so zerknirscht durch die Welt laufen, so wie so eine graue, traurige, graue Maus. Das ist ein richtiger, ein guter Christ. Nein, Gott hat den Menschen geschaffen mit Bedürfnissen. Und das weiß Gott. Und deshalb stellt er den Menschen in einen wunderbaren Garten. Mit Bäumen und Früchten verlockend anzusehen und gut zu essen. Ja, ist doch gut. Weil wir haben nicht nur irgendeinen trockenen Brei auf dem Tisch, wir haben manchmal wunderbare Früchte, Obst, Gemüse, alles wunderschön zum Genießen. Eins schmeckt besser wie das andere. Ja, das hat Gott so geschaffen, weil wir Menschen sind Genießer. Aber in der Mitte des Gartens hat Gott was hingestellt, was ganz Besonderes. Da wächst ein Baum und das ist der Baum des Lebens. Wie gesagt, es geht heute um das ewige Leben. Und hier, ganz am Anfang in Genesis, sehen wir einen Baum des Lebens. Das ist eine Bildersprache, die wir dort vorfinden. Manche denken, man muss jetzt diese ganze Schöpfungsgeschichte wortwörtlich hier so stur einfach nur glauben. Für mich ist es eine wunderbare Geschichte. Das sind Bilder, die mir zeigen, wie Gott alles geplant hat. Wofür wir Menschen da sind, was der Ursprung ist. Der Gott stellt den Menschen vor einen Baum, vor den Baum des Lebens. Und er sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und da gab es aber noch einen Baum, den werden wir kurz auch noch streifen. An dem kamen wir leider nicht vorbei. Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Baum heißt Wunderbar. Das ist ein schöner, wunderbarer Name, sehr komplizierter Name, sehr interessant klingend. Und wir mögen das alle, wir sind intellektuelle Menschen, wir mögen gerne einen interessant klingenden Baum. Baum des Lebens, banal, das ist zu einfach. Aber Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wunderbar. Da sind wir gleich dabei. Da können wir was erkennen. Da werden wir weitergebildet. Dann werden wir klug. Am Ende wissen wir sogar besser als Gott, wie alles sein muss. Das sage ich absichtlich so, weil zur Zeit Jesu waren genau diese frommen Menschen, die sich mit der Wahrheit beschäftigt haben, selbst mit Gottes Wort beschäftigt haben, es waren genau die Menschen, die das Leben verpasst haben. Sie haben das ewige Leben verpasst. Sie haben alles gewusst. Sie konnten alles beurteilen mit ihrem frommen, klugen Verstand. Und sie haben das Leben verpasst. Nur so am Rande. So, jetzt gibt es ein Problem. Wir Menschen sind, nachdem der Mensch geschaffen war, gab es kurz darauf eine Katastrophe. Nämlich, dieser Mensch, dem hat Gott gesagt, wenn du von dem Baum der Erkenntnis isst, du darfst vom Baum des Lebens musst du essen, Baum der Erkenntnis, bitte, lass die Finger davon. An dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Ich erwähne es nur kurz, da kam eine Schlange und wir wissen aus dem Zusammenhang, das ist Satan in Gestalt einer Schlange. Das ist der Feind Gottes, der immer kommt, wenn Gott etwas tut, um das zu verhindern. Gott hat einen Gegenspieler und er möchte den Menschen genauso verderben, wie er selber verdorben ist. Aus der ganz, ganz weit zurückliegenden Geschichte der Vorzeit wissen wir, auch anhand von biblischen Passagen, dass Satan einst ein sehr hoher, ein wunderbares Geschöpf war. Er war Gott am nächsten, aber eines Tages hat er sich erhoben und ist stolz geworden und er ist abgestürzt. Und wurde zum Feind Gottes und hat eine ganze Menge Engel mit sich in seine Rebellion gerissen. Das ist der Grund, warum wir in so einer chaotischen Welt auch leben, in der so viel passiert, weil eben hier Krieg herrscht. Satan kämpft gegen Gott und der Schauplatz sind wir Menschen. Die Schlange fragt die Frau, na? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von diesen Bäumen essen? Guck mal, du wirst überhaupt nicht sterben, wenn du von dem Baum isst. Gott will bloß nicht, dass du klug wirst. Gott will bloß nicht, dass du selber anfängst zu denken. Wenn du von dem Baum isst, dann wirst du klug wie Gott. Dann weißt du selber Bescheid. Brauchst du Gott nicht mehr. So ist es dann passiert. Sie hat gegessen, hat ihrem Mann gegeben. Und wie war's? Waren sie auf der Stelle tot? Gott hat doch gesagt, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Sie waren gar nicht tot. Sie waren nicht tot. Zumindest nicht nach unseren menschlichen Maßstäben. Sie waren sie noch nicht tot. Aber sie waren aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen. Das war das große Problem. Das ist überhaupt das Dilemma der Menschheit. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und dann hat Gott bezeichnenderweise gesagt, jetzt habt ihr vom Baum der Erkenntnis gegessen. Was da passiert ist, es ist die Sünde in die Menschen hineingekommen. Also Sünde ist nicht nur, dass ich was Böses getan habe, sondern Sünde ist ein Wesen. Und der Mensch hat das Wesen Satans verabreicht bekommen. Das ist wie ein Gift, kann man sich vorstellen. Da reicht es nicht, dass ich sage, Entschuldigung, ich mache es nicht mehr. Da ist was reingekommen, das wirst du nicht mehr los. Das nennt die Bibel die Sünde. Und in diesem Zustand hat Gott gesagt, kann ich den Menschen nicht mehr zum Baum des Lebens lassen. Da muss ich Vorkehrungen treffen. Und hat den Menschen aus dem Garten Eden damals ausgeschlossen. Der Mensch kam unter einen Fluch. Der Acker soll verflucht werden, nicht wahr? Du sollst dein Brot im Angesicht und mit dem Schweiß deines Angesichts essen. Ja, deshalb müssen wir ja alle so viel schuften, arbeiten und Stress und alles, was wir haben in unserem Leben. Das ist eben der Fluch von Adam. Da stecken wir alle drin. Dass der Mensch in diesem Zustand nicht ewig leben soll, das ist verständlich, weil das wäre kein tolles Leben. Und er trieb den Menschen aus dem Garten hinaus und was macht er dort? Er setzt zwei Cherubim, das sind Engel. Engel, das sind Wächter. Die stehen dort vor dem Eingang zu diesem Garten und bewachen diesen Eingang, den Weg zum Baum des Lebens. Ich mache jetzt einen Sprung, alles noch Aussagen der Bibel, das sind alles Bibelzitate. Und da hangeln wir uns entlang bis zu der Antwort unserer Frage. Was ist passiert? Nicht nur Adam hat einen falschen Weg eingeschlagen, sondern mit Adam, wir sind alle von Adam hervorgegangen. Und deshalb ist in Gottes Augen jeder Mensch ein Sünder. Römer 3, Vers 10 bis 11 sagt, da ist kein Gerechter. Du wirst sagen, ah, ich vielleicht schon oder ich kenne einen. Paulus zieht uns diesen Zahn und sagt, auch nicht einer. Betont er nochmal, es ist keiner, der gerecht ist. Du denkst vielleicht, ich bin gerecht, die anderen sind ungerecht. Das ist in der Regel so, so denken wir. So sind wir gestrickt. Ja? Wir sehen immer, wenn andere ungerecht sind, oh, der hat das falsch gemacht, verkehrt gemacht. Aber wir bemerken gar nicht, wie ungerecht wir selber doch sind. Ja. Da ist keiner, der verständig ist. Keiner, der nach Gott, der Gott sucht. Sie haben sich alle abgewandt. Und was daraus resultiert, sie sind alle unbrauchbar geworden. Ja, wieso brauchbar? Wofür müssen wir denn brauchbar sein? Weil Gott einen Plan mit uns hat. Gott hat einen Auftrag für uns Menschen. Gott möchte, dass er durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Das ist unser Auftrag als Menschen. Und wir haben den weit verfehlt. Voll daneben. Aber weit vom Schuss. Das Wort Sünde kann man auch übersetzen mit Zielverfehlung. Verfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt. Unbrauchbar geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und wenn du sagst, ach, ich tue doch so viel Gutes, frage Gott, wie er das sieht. Was nennst du mich gut? Sagt Jesus mal. Nur einer ist gut. Und wir meinen, wir sind so gut. Und dann denken wir vielleicht, ach, wenn wir dann mal eines Tages vor Gott stehen, das wird er uns hoch anrechnen, was ich da wieder Gutes getan habe. Für Gott sind wir alle ungerecht. Es gibt eine Stelle aus dem Alten Testament in Jeremia, wo er sagt, eure Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Und ihr seid wie ein Panther oder wie ein Leopard, seine Flecken nicht loswerden kann, so können auch wir unsere Ungerechtigkeit nicht loswerden. Das ist ein Problem, das wir nie lösen können. Und in Römer 3 weiter sehen wir dann, dass wir alle gesündigt haben und Mangel an der Herrlichkeit Gottes haben. Dieser Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Wissen Sie, Gott hat uns geschaffen, um seine Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Der Mensch sollte Gott repräsentieren. Das ist herrlich. Wenn Sie Menschen sehen, die Gott kennen und durch die Gott einen gewissen Ausdruck hat, das ist Herrlichkeit. Ich habe immer wieder solche Menschen gesehen und war fasziniert. Gott hat mit uns Menschen so etwas Besonderes vor. Das möchte er uns zeigen, auch mit diesem Vortrag, durch sein Wort. Wir haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht haben wir wenig Mangel in anderen Dingen, aber wir haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Selbst wenn wir vermeintlich gute Dinge tun, aber ist doch keine Herrlichkeit. Paulus schreibt einmal im Epheserbrief, Kapitel 2, ihr wart tot in euren Sünden und Übertretungen. Das ist dieser Tod, der bei Adam sofort eingetreten ist. Nachdem er vom Baum des Lebens gegessen hat, ist dieser Tod eingetreten. Das ist der geistliche Tod. Ja, genau. Vom Baum der Erkenntnis hat er gegessen, genau. Entschuldigung, habe ich was anderes gesagt? Oh. Ja. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, gell? Und wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. Also die Sünde kommt und mit der Sünde kommt der Tod. So ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. So, wir sind alle in diesem Zustand. Und spätestens auf dem Sterbebett weiß man, ich habe keine Chance. Gegen den Tod hat kein Mensch eine Chance. Wenn er kommt, kommt er. Epheser 2, Vers 12 heißt es, dass wir einst ohne Christus waren, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Eigentlich ist es ein sehr trauriges, eine traurige Bezeichnung für unseren Zustand. Das ist tatsächlich so. Menschen denken, wir sind so reich, wir haben alles, wir können alles machen, wir sind so frei, ja, es ist alles so wunderbar. Aber in Gottes Augen ist es ein Jammer. So, jetzt denken wir, ja, wie komme ich jetzt ans ewige Leben? Vor 2000 Jahren kam das ewige Leben. Es kam ein Mensch auf diese Erde und das war ein anderer Mensch, als es bisher dort je Menschen gegeben hat. Da kommt ein Mensch und von ihm heißt es, in ihm war das Leben, schreibt Johannes. Und das Leben war das Licht der Menschen. An einer weiteren Stelle sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist ein Mensch, wie es bis dahin noch keinen gab. Deshalb waren Menschen, diese Fischer und Zöllner, auch immer, die er gerufen hat, sofort bereit, ihm nachzufolgen. Sie waren gezogen von einer Herrlichkeit. Sie haben gespürt, dieser Jesus, der hat etwas. Und das möchten wir auch haben. Einmal hat er in einer Ansprache sehr stark betont, ihr müsst mich essen. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst sogar mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Sehr starke Aussage. Und bei dieser Gelegenheit sind viele seiner Jünger weggegangen. Die haben gesagt, das ist eine harte Rede, das können wir nicht mit anhören. Wir müssen gehen. Dann war noch ein Häufchen übrig von den Jüngern. Und dann sagt Jesus, na, was ist mit euch? Wollt ihr nicht auch gehen? Na, Tür ist offen, ihr könnt gehen. Jesus ging es nicht darum, eine große Zahl von der Richtigkeit seiner Lehren zu überzeugen. Das hätte er locker geschafft. Sondern Jesus ging es darum, dass zumindest einige Menschen erkennen, wer er wirklich ist. Es ist erschreckend, ich muss sagen, es ist für mich immer wieder sehr, sehr, also ich bin immer wieder traurig, wenn ich, wie hier jetzt in den letzten Tagen, viele Gespräche habe, Menschen, auch Menschen, die zu gewissen Kirchen dazugehören. Und wir leben in einer Zeit, 2000 Jahre nach Christus, wir haben eine christliche Tradition hier in Deutschland. Und ich treffe Menschen auf der Straße, die Gott nicht kennen und behaupten, sie sind Christen. Treffe Menschen, die sagen, ja, ich bin ja getauft und ich gehe in die Kirche und so weiter, aber sie wissen nicht, dass man eine persönliche Beziehung mit Jesus, mit Gott haben kann. Sie philosophieren, du triffst Menschen, die haben die tollsten Gedankengebäude, aber sie haben keinen Zugang zum lebendigen Gott. Und das wäre das Allermindeste, was eine Religion, beziehungsweise was eine Kirche zu bieten hat, dass sie Menschen in eine Beziehung zu Gott führt. Das ist eigentlich ihr Auftrag. Und dazu, das ist eigentlich schade, denn was nützt es, wenn wir große Gebäude haben, mit großen Türmen, wunderschöne Bauhistorie, ja, Gebäude, Architektur, vom Mittelalter, romanisch, gotisch, was auch immer. Aber Gott ist nicht dort. Paulus hat einmal gesagt, Gott wurde nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Was Gott braucht, sind lebendige Steine für sein wahres Haus. Über das sprechen wir morgen noch. Sein Haus ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist nicht irgendeine Kirche, das ist nicht ein System, wo ich meine Beiträge bezahle, meine Mitgliedschaft beurkunde. Das ist ein lebendiger Organismus. Wir werden noch drüber sprechen. Jesus kommt, in ihm war das Leben. Johannes 10 sagt er sogar, ich bin gekommen, dass sie das Leben und es überfließend haben sollen. Heute Nachmittag haben wir gelesen, der Herr Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr, seine Jünger, ihr seid meine Reben. Und ihr sollt in mir bleiben, dann bleibe ich in euch. Und dann wird das mein Leben durch euch fließen und dann werdet ihr Frucht bringen. Das ist etwas Lebendiges, das man erfahren muss. Das hat nichts mit Theologie zu tun, nichts mit Wissen zu tun, sondern das ist eine lebendige, eine persönliche Angelegenheit. Johannes 4, Vers 14 trifft Jesus eine Frau. Jünger waren gerade einkaufen und er war dort alleine am Brunnen außerhalb einer Stadt in Samarien. Da kommt eine Frau an, nachmittags, in der höchsten Hitze, die Mittagszeit, und sie schöpft Wasser. Das macht man normalerweise früh morgens oder spät abends, wenn es ein bisschen kühler ist. Diese Frau ist mittags hingegangen, damit sie keiner sieht. Das war nämlich eine Frau, die hatte einiges zu verbergen. Und sie kommt an diesen Brunnen und trifft da einen Mann an. Und dieser Mann, offensichtlich ein jüdischer Mann, der sagt, Frau, gib mir was zu trinken, ich habe Durst. Dann sagt sie, du bist doch ein Jude, ich bin eine Samariterin, wir dürfen doch überhaupt nicht, normal haben die Juden ja mit uns gar nichts zu tun. Dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer gerade mit dir redet, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Ja, wer bist du denn und so weiter. Und dann kam es aufs Gespräch und dann wollte sie gleich ein religiöses Gespräch anfangen. Ja, dann gesagt, ja, unsere Väter, die haben gesagt, auf diesem Berg soll man anbeten. Ihr habt gesagt, in Jerusalem muss man anbeten und so weiter. Dann sagt Jesus, nee. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, wo die wahrhaftigen Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit, das heißt in der Wirklichkeit, anbeten werden. Weder hier noch dort, sondern im Geist und in der Wirklichkeit. Das heißt in der Wahrheit, in der Realität. Wirklich Gott anbeten, nicht nur irgendwie, hallo, irgend so eine Anbetung. Nicht nur irgendein Ritual, nicht nur eine Liturgie. Nicht nur irgendein Lobpreis, was man heute überall so zu hören oder zu sehen bekommt. Sondern Gott möchte in der Wahrheit im Geist angebetet werden. Das ist was ganz anderes. So, und diese Frau, die hat dann gesagt, ja Herr, gib mir solches Wasser. Gib mir lebendiges Wasser. Und sagt er, gut, okay. Geh aber mal erst heim und hol mal deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Dann sagt sie, okay, hast du gut gesagt, das hast du richtig, ja? Du hast keinen Mann, du hast fünf Männer gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Und dann hat sie gemerkt, oh, das muss ein Prophet sein. Und sie ging dann, hat allen Leuten dort im Dorf erzählt, hat ihren Krug stehen lassen und ist gegangen, hat erzählt, das muss vielleicht der Messias sein, der da vorne am Brunnen steht. Die Leute kamen dann und haben gesagt, wir glauben jetzt, weil wir ihn gesehen und gehört haben, nicht bloß wegen dieser Frau. Und man sieht hier, Jesus kommt in das Leben von einzelnen Menschen hinein. Diese Frau hat etwas erlebt und Gott hat in ihr Leben ein Licht reingegeben, dass sie ihren Zustand erkennt, wo sie drin lebt, und er hat ihr den Weg gegeben, da rauszukommen. Er bringt ewiges Leben. Es ist ein Wasser, das wir trinken, das bis in Ewigkeit. Dieses Wasser hier, da muss ich immer wieder trinken. Aber das Wasser, das Jesus gibt, wenn wir das trinken, werden wir in Ewigkeit nicht dürsten. In Johannes 3 gibt es eine Passage. Ich lese mal ganz kurz den Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, aber ich mache es einfach. Johannes Evangelium Kapitel 3. Kommt ein alter Mann zu Jesus und sagt, Meister oder Herr, wir wissen, du bist ein Lehrer, du bist von Gott gekommen. Das wissen wir. Das war ein Pharisäer, der das offensichtlich erkannt hat, dass Jesus von Gott kommt. Und Jesus antwortet. Der Pharisäer hat gar keine Frage gestellt, aber Jesus antwortet trotzdem. Er sagt, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Er sagt, wie geht denn das? Ich kann doch nicht von Neuem, wie soll ich wieder in den Mutterleib von meiner Mutter reingehen und nochmal rauskommen? Die ist doch schon gestorben. Gar nicht mehr. Dann sagt er, sag mal, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, es geht um ein anderes Leben. Es geht nicht nur um dein banales, natürliches, menschliches Leben. Es geht um ein höheres Leben. Um ein neues Leben. Mit einer ganz anderen Qualität. Aber dieses Leben bekommen wir nur, weil Jesus etwas ganz Besonderes gemacht hat. Er musste ans Kreuz gehen. Deswegen steht hier, der Menschensohn muss erhöht werden. Und zwar so wie damals in der Wüste, da gibt es eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk rebelliert hat und dann von Schlangen gebissen wurde und viele gestorben sind. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, mach eine eherne Schlange, eine Schlange aus Erz und richte die auf. Und alle, die da drauf schauen, die werden von ihrem Biss geheilt, die werden nicht sterben. Das hat Mose gemacht und alle haben dorthin geschaut, nur ein Blick auf diese Schlange genügte. Und der Biss der Schlange war unwirksam. Und genauso wie Mose diese Schlange erhöht hat, muss des Menschensohn erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Hier ist wieder das ewige Leben, um das es geht. Es muss die eherne Schlange erhöht werden. Es muss das Problem der Sünde in unserem Leben gelöst werden, sonst haben wir keinen Zugang zum Baum des Lebens. Es reicht nicht, dass wir versuchen, Jesus nachzumachen, nachzuahmen, zu imitieren, gute Christen werden wollen, mit unseren guten Eigenschaften und Fähigkeiten. Das ist nicht der Auftrag und die Aufforderung in der Bibel, besonders nicht im Neuen Testament, sondern die Aufforderung lautet ganz anders. Gott erweist seine Liebe zu uns darin. Gott will was beweisen, nicht du musst was beweisen. Gott will was beweisen. Brauchst ihm nicht beweisen, wie gut du bist. Er wird dir sowieso zeigen, wo deine Fehler liegen. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da stirbt einer für dich, obwohl er weiß, wie schlimm du bist, was du alles schon auf dem Kerbholz hast. wie unmöglich du bist und dass du jedes Mal immer noch so bist. Er liebt uns. Ich habe hier noch ein Zitat aus Jesaja 53. Das ist eine sehr bekannte Stelle aus dem Alten Testament, wo wir lesen, dass er ohne Widerrede sich hat zur Schlachtbank führen lassen. Wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, hat er nicht aufbegehrt, als er dort getötet wurde. Und er ist um unserer Missetat willen, ist er gestorben. Er hat alle unsere Sünden auf sich genommen und er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist dort schon 700 Jahre vor Christus in Jesaja vorausgesagt worden. Das ist ein Kapitel, das spricht eindeutig, sehr, sehr klar nur von Jesus Christus, was er für uns getan hat und wie er für uns gelitten hat, damit Gottes Plan erfüllt werden kann. Das ist sehr, sehr wunderbar. In Matthäus 27 sehen wir da eine ganz entscheidende und bezeichnende Bibelstelle, als Jesus am Kreuz hing. Er hat dort die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen. Er hing am Kreuz und was er an Schmerzen ausgehalten hat, ich kann mir kaum vorstellen, dass viele Menschen so einen Schmerz leiden müssen. Die Kreuzigung war mit einer der qualvollsten Todesstrafen, die es überhaupt je gegeben hat. Man stirbt unter Schmerzen. Alles tut weh. Es ist also, ich möchte es nicht jetzt im Einzelnen ausführen, aber das ging so weit, dass dann am Ende er sein Blut für uns vergossen hat. Es war ein ganzer Prozess. Das ging los von der Gefangennahme, dann wurde er ausgepeitscht, dann wurde er verspottet, dann wurde eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, dann wurde er ausgelacht, ja, dann wurde ihm ein Königsmantel rumgehängt und dann wurde er zum Spaß verehrt. Und dann musste er noch sein eigenes Kreuz tragen, das er drunter zusammenbrach. Und dann haben sie irgendeinen Menschen, der da vorbeilief, gebeten, ihm das Kreuz zu tragen, weil er es nicht selber geschafft hat. Und dann schleppte er sich da auf diesen, der war schon halb tot, als er dort ankam. Und dann wird er noch aufgerichtet am Kreuz, die Hände und die Füße durchbohrt. Und dann hängt man da und kann sich, tut jede Bewegung furchtbar weh. Und warum hat er sowas machen müssen? Ja, viele haben mich gefragt, ja, warum? Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ja, das ist ein Gott, der einerseits die Gerechtigkeit selber ist. Er ist gerecht. Das heißt, er kann Sünde in seinem Umfeld nicht tolerieren. Er liebt uns, aber er kann die Sünde nicht stehen lassen. Sünde ist für Gott ein Gräuel. Das ist genau das Gegenteil von Gottes Wesen. So, er liebt uns. Das heißt, Gott hat in gewisser Weise, wenn man so sagen will, ein Problem. Einerseits liebt er uns und möchte uns gewinnen. Andererseits sind wir Sünder und wir sind eigentlich voller Sünde. Er kann uns nicht in seine Gegenwart lassen. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Und dieser Jesus war ohne Sünde. Es bedurfte eines Opfers. Und Jesus war ohne Sünde, ein Lamm ohne Fehler, das dort am Kreuz für uns gestorben ist und das Gott akzeptiert hat an unserer Stelle. Er hat die Sünde der ganzen Welt stellvertretend am Kreuz auf sich genommen. Das heißt sogar an einer Stelle dann bei der Kreuzigung, Vater oder mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt er. Warum hat Gott Jesus verlassen? Jesus war doch immer nur für Gott, immer in der Nähe seines Vaters. Aber in dem Moment, wo Gott seinen ganzen Zorn über die Sünde, über die Verdorbenheit, über unsere Sünde ausschüttet, hat er sich von ihm zurückgezogen und hat ihn bestraft. Die Bibel sagt sogar, er ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das ist ein großes Geheimnis. Das ist eine wunderbare Aussage. Als er dann starb, schrie er nochmal. Und was, dann passierten einige Dinge. Es war auch ein Erdbeben. Aber eine bezeichnende Sache passierte. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Und jetzt muss man natürlich wissen, der Vorhang im Tempel, das war der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. In dieses Allerheiligste, da durfte im Alten Testament der Priester nur einmal im Jahr reingehen. Das war sozusagen der Ort, wo Gottes Gegenwart war. Der Zugang dorthin war versperrt für jeden normalen Menschen. Und auf diesen Vorhang waren zwei große Cherubim eingewebt. Sinnbildlich die Wächter, die den Zugang zum Baum des Lebens versperren. Und jetzt passiert am Kreuz, an dem Moment, als Jesus stirbt, reißt der Vorhang, nicht weil unten einer anfängt zu reißen, sondern er reißt von oben nach unten. Und der Weg zum Baum des Lebens ist frei gemacht worden. Er hat uns einen neuen und lebendigen Weg bereitet, dass wir Menschen heute alle so wie wir sind zu Gott Zugang haben. Zum ewigen Leben Zugang haben. Im Johannesevangelium sagt Jesus mehrmals, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Johannes 11. Johannes 17 sagt er, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Wie kompliziert ist es, das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das ist nicht die Hostie, die man bei der Eucharistie in der katholischen Tradition isst. Das ist nicht Jesus. Jesus ist lebendig. Er ist das ewige Leben. So ein Stück Oblate kann nicht das ewige Leben sein. Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es heißt in Johannes 1, Vers 12, er kam in sein Eigentum. Er kam zu uns Menschen, wir gehörten immer ihm. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das war natürlich besonders das Volk Israel, das eine lange Tradition hatte als Gottes Volk. Sie nahmen ihn nicht auf. Die ganzen Pharisäer, Schriftgelehrten haben ihn geprüft und wollten ihn nur umbringen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kind zu werden. Wie wird man ein Gotteskind? Mir sagen die Leute, ja, wir sind doch alle Gotteskinder. Alle Menschen sind Gotteskinder. Nein, nicht alle Menschen sind Gotteskinder. Tut mir leid, wir sind alle von Gott geschaffen. Und wir sind alle für Gott geschaffen. Und Gott liebt uns alle. Aber wir sind von Natur Kinder des Zornes. Wir sind nicht Gotteskinder. Wir sind auf der falschen Seite. Wir haben das falsche Leben in uns. Jesus sagt mal zu diesen Menschen, die mit ihm diskutiert haben, ihr habt den Teufel zum Vater. Nicht Gotteskinder, die mit ihren frommen Kleidern und die religiöse Elite dort bildeten in Jerusalem. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Kinder Gottes sind die, die Jesus in aller Einfachheit in ihr Leben aufnehmen. Und dann bekommst du ein neues Leben. Und das ist Gottes Leben. Und das ist das ewige Leben. Das ist nicht nur von der Zeit her ewig. Es ist ein Leben, das eine sehr hohe Qualität hat. Es hat einen hohen Standard. Es ist Gottes Leben selbst. Es ist mit seinen Tugenden, mit seinem Wesen verbunden. So wie das menschliche Leben auch nicht nur biologisch einfach nur, dass das Herz pumpt. Ja, das ist auch nicht nur Leben. Leben ist, dass ich als Mensch etwas habe, auch einen Ausdruck habe. Und so hat Gottes Leben auch seinen Ausdruck, seine Lebensweise, seine Verhaltensweise. Die kann man nicht imitieren. Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen das einfach so platt sage. Viele Menschen versuchen, gute Christen zu sein, indem sie irgendetwas nachahmen, was sie nicht sind. Das ist wie wenn ein Affe versucht, bei uns am Mittagstisch mitzuessen. Wir ziehen ihm ein Hemd an und eine Hose, geben ihm eine Gabel und ein Messer in die Hand. tun was auf dem Teller, aber sie ist auch ein Affe. Vielleicht kann er irgendwann ein bisschen essen und sich benehmen. Vielleicht kann er sogar irgendwann Fahrrad fahren oder Roller fahren. Aber er ist kein Mensch dadurch. Wenn wir versuchen, gute Christen zu sein und dieser Erfahrung entbehren, dann haben wir das Ziel verfehlt. Wir sollen ihn aufnehmen. Dann werden wir zu Gottes Kindern. Das ist die Aufforderung in der Bibel. Es kamen eines Tages die Menschen, die haben gesehen, oh, Jesus hat ganz viele Leute ernährt. 5000 Menschen wurden gespeist. Und sie kommen und sagen, Meister, wir folgen dir. Sag uns, wie wir Gottes Werk tun. Wir möchten Gottes Werk tun. Gib uns den Auftrag. Sag uns, wir machen alles. Wir wissen, du bist der Messias. Er sagt zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und ich bin übrigens das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ihr sollt mich essen. Guten Appetit. Das verstehen wir nicht. Da kommen wir nicht mehr mit. Wir wollten was tun und jetzt sagt er, wir sollen ihn essen. Der könnte doch froh sein, dass wir alle was für ihn tun wollen. Nein, ist er nicht. Gott ist nicht froh, dass alle was für ihn tun wollen. Gucken Sie sich die Welt an, was für ein Jahrmarkt es ist, wenn jeder irgendwas für Gott tut. So viele ihn aufnahmen. Es ist ein sehr einfaches Wort. Und wir haben heute eine sehr komplizierte Theologie. Kilometer voll Regale mit theologischen Werken. Wir fühlen uns so gebildet, wir wissen so Bescheid. Wir können alles beurteilen. Wenn ich die Bibel lese, ist es nicht ganz so kompliziert. Ich für meinen Teil möchte gern vom Baum des Lebens essen. Und Sie können entscheiden, von welchem Baum Sie essen möchten. Der Baum des Lebens ist einfach, das ist seine Charaktereigenschaft. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist kompliziert und kommt vielleicht unserem Intellekt entgegen. Da können wir uns einbringen, da können wir zeigen, wie wir da alles schön verstehen und uns unterhalten können, theologische Gespräche führen. Ja, einer besser wie der andere ist. Aber es ist eigentlich der Baum des Todes. Ein Mann fragte die Jünger, den Paulus, ihr Männer, liebe Brüder, was soll ich tun? Was kann ich tun, damit ich gerettet werde? Ich möchte gern gerettet werden. Und Paulus sagt, nichts einfacher als das. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und deine Familie gerettet. So einfach ist das. Ist das kompliziert? So einfach ist das Evangelium. Römer 10 heißt es, jeder, ja ich nicht, doch du auch, jeder, der den Namen und jede, die den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ist das kompliziert? Nein, aber du musst den Herrn anrufen. Aber vielleicht machst du dir lieber ein paar kluge Gedanken über Gott. Vielleicht hältst du lieber eine kluge Diskussion in irgendeinem Hauskreis, Streitgespräch über einen Wahrheitsinhalt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wer ruft den Namen des Herrn an? Wo sind diese Leute, die den Namen des Herrn anrufen? Im Neuen Testament wird die Gemeinde verfolgt, als diejenigen, die den Namen dieses Jesus anrufen. Fang mal an, Jesus anzurufen. Ich glaube, dann fängt die Verfolgung an. Weil das ist was Komisches. Heutzutage. Aber kluge Gedanken über Gott verbreiten, das ist was Normales. Entschuldigung, dass ich das so krass sage. So, noch was. Kann man sicher sein, dass man das ewige Leben hat? Die Bibel sagt, ja. Ich habe mit Pastoren, ich habe mit vor allem auch mit katholischen Theologen gesprochen, die sagen, nein. Das weiß niemand. Das weiß man erst, wenn man dann gestorben ist. Wortwörtlich. Ich habe gesagt, hallo, ich habe meine Bibel gelesen, mein Neues Testament, tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ohne dass man das offiziell von der katholischen Kirche darf. Aber bei mir steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Bitte? Damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wer hat das ewige Leben? Die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hat das ewige Leben. Und dann höre ich auf dem Friedhof, Herr, sei ihm gnädig im Gericht. Ist klar, wenn der Mensch vorher nicht klar ist, ob er das ewige Leben hat, dann muss man hoffen, dass er vielleicht im Gericht einigermaßen gut durchkommt. Weil es gibt ein Gericht nach dem Tod. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die einzige sichere Adresse in diesem Universum, wo ich sicher gehen kann, dass ich das ewige Leben habe, ist Jesus. Und zwar eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das erkennt man schon in diesem Vers, wo es heißt, wer zu mir kommt. Jesus ruft immer wieder zu ihm zu kommen. Das heißt, in seine persönliche Gegenwart, in eine Beziehung mit ihm. Er ruft uns, in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Das ist das ewige. Und er wird niemanden hinausstoßen. Niemanden. Selbst wenn dein ganzes Leben bisher verkorkst war. Da gab es einen Mann, der hing mit Jesus am Kreuz. Der hat sein Leben verwirkt. Verbrecher, wird mit Jesus zu Recht gekreuzigt. Einer zur Rechten, einer zur Linken. Und der Mann war ein Verbrecher, hat es verdient. Er sagt, im letzten Augenblick seines Lebens, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Weil du an Jesus glaubst. Er hat Jesus vertraut. Er hat sich an Jesus gewendet. Persönlich, im Gespräch. Und das hat den ganzen Unterschied ausgemacht. Deswegen, wenn wir das können, dass wir zu Jesus kommen, dann haben wir das ewige Leben. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden nie mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. So sicher ist das ewige Leben. Und selbst das habe ich schon selbst von bekennenden Christen Zweifel gehört, dass man das ewige Leben, dass es nicht so sicher wäre. Ich kenne meinen Herrn und ich kenne auch meine Bibel und ich weiß, dass ich mich auf diese Aussagen verlassen kann. Was Menschen uns sagen, das ist heute so, morgen so, aber Gott sagt uns zu, dass wir das ewige Leben bekommen, wenn wir an Jesus glauben und dass wir es dann wirklich haben und gewiss sein können, dass wir es haben. Und jetzt ist es unsere Entscheidung. Das ist immer so, wenn Gott zu uns spricht, dann möchte er immer eine Entscheidung. Wir neigen immer dazu, nochmal drüber nachzudenken. Gestern Abend war ein junger Mann da. Er war berührt. Gott hat zu ihm gesprochen. Und er sagte, ja, er muss nochmal drüber nachdenken. Er möchte das persönlich für sich dann später ausmachen. Ich habe ihm gesagt, jetzt ist die richtige Zeit. Heute, wenn wir seine Stimme hören, sollen wir unser Herz nicht verschließen, weil Gott jetzt spricht. Vielleicht spricht er morgen gar nicht mehr. Morgen sind ganz andere Dinge wichtig. Der Abend ist schon wieder vergessen. Aber wenn Gott uns berührt, dann sollen wir in dieses Angebot einschlagen. Uns mit Gott versöhnen lassen. Weil Gott hat sich mit uns versöhnt durch den Tod Jesu am Kreuz. Aber das ist erst für mich gültig, wenn ich es annehme. Den Herrn annehmen. Vielleicht ist jemand da, der schon vor Jahren oder vor langer Zeit mal sich an Jesus gewandt hat und es wieder irgendwo in Vergessenheit geraten ist oder wieder verschüttet worden. Dann ist es gut, einfach neu zu sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir weitergehen. Danke für das ewige Leben. Und dieses Leben ist reich überfließend. Paulus sagt, ich verkündige den unausforschlichen Reichtum Christi. Wo man anfängt, man hat einen Reichtum. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus Christus ist das Leben Gottes selber. Er bringt Gott zu uns und bringt uns Gottes Leben. Und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn dazu jetzt noch Fragen wären, nachher sind wir gerne bereit, auch für ein Gespräch. Vielen Dank.
Lass uns das Lied Nummer 81.